Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Ja, herzlich willkommen bei Literradio, abseits der Buchmesse, die uns abgesagt hat, aber trotzdem umso mehr mit großer Freude, dass ich Tanja Paar treffen konnte, dass wir uns gefunden haben hier und das Gespräch quasi vorproduzieren zum neuen Roman, zum zweiten Roman, der bei Heimann erschienen ist, Die zitternde Welt. Herzlich willkommen, Tanja Paar.
Hallo, freut mich.
Vom Plot her, eine schwangere Frau beschließt quasi den Kindsvater doch in die Verantwortung zu nehmen und reist ihm einfachst nach ins Ungewisse, reist ihm nach Anatolien, dort, wo er als Eisenbahningenieur tätig ist. Und das im Jahr 1896. Eine mehr als ungewöhnliche Frauengeschichte, oder?
Ja, das Setting ist recht ungewöhnlich, denke ich mir. Es ist tatsächlich so, dass es im Buch um beide geht, also auch um den Eisenbahningenieur Wilhelm. Und deswegen sind auch jeweils die Szenen abwechselnd auf seiner Seite und auf ihrer. Also das heißt, man ist als Leserin immer einmal mit Maria unterwegs und einmal mit Wilhelm.
Es ist ja eine regelrechte Familiengeschichte insofern, dass man die beiden eben von diesem Zeitpunkt an begleitet. Sie kriegen dann drei gemeinsame Kinder, ziehen diese groß und dann passiert der Erste Weltkrieg und diese Familie beginnt quasi auseinanderzubrechen oder wird auseinandergerissen durch die Wirren der Zeit.
Ja, also was mich daran interessiert hat, war eigentlich das Setting, dass die nach Anatolien gehen, also sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, als Wirtschaftsflüchtlinge, wenn man so will. Also Wilhelm hat keinen Beruf in Wien, findet keine Stelle. Also nach dem großen Börsencrash ist es da ganz schlimm und er wagt diesen Schritt und sie dann auch. Und dort im Osmanischen Reich, also der heutigen Türkei, geht es ihnen richtig gut. Also die leben dort viel, viel besser, als sie es in Österreich Ungarn könnten und haben sogar Hausangestellte und finden dort wirklich ihr Glück. Und dann passiert das Unerwartete, nämlich dass durch den Ersten Weltkrieg die Söhne auf einmal als Bürger des Osmanischen Reichs zum Militärdienst eingezogen werden. Und das treibt die Familie dann auseinander.
Sie leben quasi ein wirklich glückliches Leben in dieser Abgeschiedenheit, in einem Teil der Welt, wie Sie schon gesagt haben, wo man eigentlich glauben könnte, pure Armut, vor allem die Situation der Frauen dort sehr schwierig. Und da ist da Maria, die wirklich versucht, in diesem Rahmen ihre Selbstständigkeit immer stärker auszuweiten. Sie versucht, ihre Selbstbestimmtheit wirklich auszuleben, oder?
Auf alle Fälle. Sie hat auch das Glück, dass sie dort so eine Art Freispiel hat. Also sie will kein Korsett mehr tragen und lässt sich dann Reformkleider schneidern. Also Wilhelm bestellt dann immer die aktuellen Modemagazine. Und sie haben dann einen Schneider, der ihr das näht, zwar zuerst unter Protest, aber dann doch. Und das war auch sehr spannend für mich, die Recherche tatsächlich. Heutzutage kann man das ja alles digital finden, in diesen Modezeitschriften dieser Zeit zum Beispiel zu blättern. Mhm. Es hat mich interessiert als Gedankenexperiment, dass man eben sagt, es ist nicht so, wie eben wir das heute annehmen, dass eben die Türkei rückständig ist und Österreich so viel liberaler, sondern das Gedankenexperiment war eigentlich, diese Figur umzudrehen und zu sagen, die gehen eben aus Österreich-Ungarn weg und haben es dort richtig gut und können eben ein für die Zeit sehr gutes Leben führen.
In der Geschichte sind ja auch, also eigentlich sind es fiktive Personen natürlich, aber die Orte sind real. die Zeit und die damit einhergehenden Geschehnisse in real. Es wird auch die Bagdadbahn, wo eben Wilhelm als Ingenieur tätig ist, tatsächlich gebaut, die existiert. Und sie verweben auch so historische Persönlichkeiten in den Text. Da kommt die Gertrude Bell vor oder auch Laurenz von Arabien kommt vor. Und was ist das Besondere für Sie daran gewesen, diese Dinge einzubauen?
Ja, sehr spannend war für mich die Tatsache, dass ich eigentlich von Anfang an gewusst habe, dass ich dort nicht hinreisen kann. Also die Bagdadbahn ist zwar tatsächlich fertiggestellt worden, 1940 ist dann aber gleich im Zweiten Weltkrieg wieder unterbrochen worden und eben durch die Geschehnisse, also durch den Zerfall des Osmanischen Reichs und diese neuen Staaten, die gegründet worden sind, wie eben zum Beispiel Syrien und der Irak, ist die dann nie mehr wieder hergestellt worden. Also diese ursprüngliche Idee, dass man tatsächlich von Berlin aus bis nach Bagdad mit der Eisenbahn in einem Stück fahren kann, die ich sehr faszinierend gefunden habe. Also dieser Traum ist dann geplatzt. Gleichzeitig war das natürlich ein koloniales Projekt. Also die Deutschen hatten da massive wirtschaftliche Interessen. Also das war jetzt kein romantisches Projekt, sondern da ging es eben wirklich darum, dass die Eisenbahn ist immer die zum Beispiel Militär schnell transportieren kann. Es ging da auch um Interessen an dem Postweg nach Indien. Also wenn man sich das auf der Karte anschaut, ging es auch darum, den Briten da Konkurrenz zu machen. Und das war mir eben auch sehr wichtig, dass es diese Landkarte im Buch gibt. Der Heimann Verlag hat es dann möglich gemacht. Und das heißt, das ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass man da immer wieder nachschauen kann. Und ich musste bei den Recherchen selber auch immer wieder nachschauen, weil ich da selber gar nicht so sattelfest war.
Sie erwähnen ja auch in der Danksagung am Ende des Buches, dass die Recherchen teilweise wirklich nur möglich waren, eben über diese historischen Figuren, eben über das Archiv zu Gertrude Bell beispielsweise, weil da viele Alltagsfakten vorhanden waren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das Gertrude Bell-Archiv war sehr hilfreich, weil die eben eine faszinierende Persönlichkeit war, die um die Jahrhundertwende eben dort gereist ist und sehr viel fotografiert hat. Und diese Fotos sind eben im Netz verfügbar und so konnte ich mir wirklich ein Bild machen, weil es natürlich sehr schwierig ist, was zu beschreiben, was man einerseits nicht wirklich bereisen kann, andererseits sowieso unerreichbar ist, weil es ja, also in die Jahrhundertwende zurückreisen kann ich auf keinen Fall und deswegen waren diese Fotos gerade für alltägliche Szenen oder die Fragen, was haben die Leute angehabt, wie hat es dort ausgeschaut, war das sehr hilfreich.
Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, die Eisenbahn war so der Motor und war natürlich auch politisch interessant. Ich musste dann auch immer an den Wilden Westen denken, weil man dann ja auch immer so die Vorstellung hat, die Eisenbahn hat den Wilden Westen erschlossen, ist immer so ein Synonym für Fortschritt und Modernisierung. Und dann ist aber trotzdem irgendwann der Punkt da gewesen, wo das Öl kam und der Eisenbahn quasi den Rang abgelaufen hat und die Motorisierung mit den fossilen Brennstoffen die Eisenbahn fast, nicht obsolet, aber in den Hintergrund gedrängt hat. Eigentlich eine interessante historische Entwicklung, oder?
Ja, das freut mich sehr, diese Frage, weil das ist tatsächlich auch ein Kern dieses Buches. Also die Bagdadbahn hat es ja gegeben, das war auch hilfreich bei der Recherche da genau mich entlang handeln zu können an diesen Bauabschnitten und an den geografischen Beschreibungen. Und tatsächlich ist es aber so, dass dann diese Bagdadbahn im heutigen Irak und in der Nordtürkei über diese Ölfelder führt. Und dass interessanterweise Winston Churchill der Erste war, der eben die Bedeutung des Öls erkannt hat und eben die britischen Kriegsschiffe dann umrüsten hat lassen auf Ölbetrieb, also von Kohle auf Öl, und dass nicht umsonst die Streckenführung teilweise so ausgewählt wurde, dass sie auf diesen Ölfeldern verläuft, weil es im Vertrag eine Abmachung gab, dass das, was links und rechts 15 Meilen von der Strecke ist, auch den Deutschen gehört. Also solche Kniffe sind tatsächlich angewendet worden, um sich eben das Öl zu sichern.
Es kommt ja auch im Text vor, dass es durchaus auch Widerstand gab. Es gab ja auch im Osmanischen Reich Widerstand gegen diese Modernisierung, gegen die Eisenbahn, oder?
Ja, es gab vor allem Widerstand gegen diese nördliche Streckenführung. Da müsste man tatsächlich wieder vielleicht auf die Karte schauen. Das ist jetzt wie so Zinken von einer Gabel, weil aus Ankara eben zuerst im Norden weitergebaut wurde. Und da haben die Russen vor allem dann massiv protestiert, weil das eben dann zu nah an die russische Grenze gegangen wäre. Und dann ist das eben umentschieden worden und dann wurde an der Südstrecke weitergebaut. Also das hatte alles wirklich weltpolitische Implikationen. Und da gab es natürlich auch schon die Franzosen, die dort waren in Westanatolien und ihrerseits ihre Interessen hatten. Also das war ganz ein großes Politikum. Insofern ist es mir auch immer sehr wichtig zu sagen, dass das ein politisches Buch ist und nicht nur eine Familiengeschichte.
Politisches Buch würde ich auch unterstreichen, vor allem auch in dem Aspekt, dass, und hier muss ich eine Stelle zitieren, an der eben Erich, einer der Söhne von Wilhelm und Maria, zu seiner Geliebten sagt: Wir werden in eine Welt geboren und können uns nicht aussuchen, wo. Das Leben besteht in seinen fundamentalen Aspekten natürlich aus solchen Punkten, wo wird man geboren und so, aber daraus leiten sich ganz oft Zuschreibungen ab. Da werden nationale Identitäten gebildet. Die waren damals ein massives Problem, gerade auch in der konkreten Geschichte von den Kindern, von den Söhnen, die eben für das Osmanische Reich in den Krieg ziehen sollten, aber dann wurden eben falsche Identitäten kreiert, um ihnen das zu verhindern, und die waren aber nicht unbedingt immer förderlich, eben aufgrund dieser Zuschreibungen. Und die existieren auch heute noch. Diese Zuschreibungen und diese Identitäten haben heute noch ihre Konsequenzen.
Auf alle Fälle. Also ich sehe das Buch selber auch als heutige Geschichte, also als ganz aktuelle Geschichte um Flucht und Heimat und Identität, was ja Themen sind, die uns gerade seit 2015 extrem beschäftigen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, an diesem Buch zu recherchieren. Also für mich ist es kein historischer Roman, sondern ein Buch, das heutige Themen eben im historischen Kleid behandelt. Also es ist eine Art Verkleidung, wenn man so will, die aber schon ernstzunehmend recherchiert ist. Also mir ging es schon darum, dass die Fakten, die da drinnen sind, auch korrekt sind. Der erste Teil behandelt halt in erster Linie das Leben der Eltern. Und der zweite Teil eigentlich in erster Linie das Leben der Söhne, die dann von den Eltern eingefädelt neue Identitäten bekommen. Der eine wird Franzose, der andere Deutsche, und sie kommen dann richtig in die Rüde Gack, also quasi vom Regen in die Traufe, weil sie dann mit diesen falschen Identitäten in den Wirrnissen des Ersten Weltkriegs keine guten Karten haben und immer wieder versuchen, diese Papiere zu vernichten, andererseits aber die echte Identität nicht mehr belegen können. Und das sind einfach Themen, die heute ständig passieren. Also das ist genau das, was syrische Mütter versucht haben, nämlich ihre Söhne vor der Einberufung zu retten. Und das ist genau das, was Maria in diesem Buch halt zu einer anderen Zeit tut. Und die reisen natürlich mit falschen Papieren. Das ist das Gleiche, was jetzt passiert. Also das ist beabsichtigt.
Nur die Richtung der Flucht hat sich umgekehrt.
Genau, das ist also wieder dieses Wechselbild. Also die gehen aus Österreich-Ungarn nach Anatolien und fliehen dann eben vor dem Krieg in die Gegenrichtung. Und es gibt dann eben einige Passagen auch, die in Wien spielen in den 20er und 30er Jahren.
Ich meine, Sie haben schon gesagt, es ist natürlich wichtig oder war Ihnen wichtig, dass die historischen Fakten stimmen. Dieses Gerüst braucht diese Geschichte, um auch wirklich glaubwürdig zu sein und das zum Ausdruck zu bringen, was Sie auch kommunizieren wollten, was Sie mitteilen wollten. Aber ist es dann im Vergleich zum ersten Roman, der ja in der Jetztzeit spielt, einfacher, die Figuren im Jetzt darzustellen oder in diesem historischen Kleid?
Ja, ich glaube, einfacher war es, die im Jetzt darzustellen, weil das tatsächlich natürlich die Gegenwart uns näher ist und das schon eine Herausforderung war, mich da auf ganz unbekanntes Terrain zu begeben. Eben tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt mit dieser Geschichte ins Anatolien der Jahrhundertwende. Andererseits hat die Recherche unglaublich Spaß gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch recherchiert, welche Parfümsorten es um 1900 gab. Also Maria bekommt dann von ihrem Mann eben ihr Lieblingsparfüm geschenkt. Und also solche Dinge, das war ganz großartig und lustvoll, das zu recherchieren. Was mich interessiert hat bei beiden Büchern, und da glaube ich auch, dass sie sehr ähnlich sind, ist das Thema der erzählten Zeit. Also wie stelle ich dar, wie Zeit vergeht. Und im ersten Buch, das ja deutlich dünner war, also das, die Unversehrten haben 170 Seiten und die erzählte Zeit sind ungefähr 15 Jahre. Und jetzt im zweiten Buch sind es 300 Seiten und es sind 44 Jahre. Und die Frage war halt, wie kann man das wirklich so verdichten, eine Geschichte, und wirklich so fokussiert erzählen, dass das eben jetzt nicht ein 600-Seiten-Buch wird.
Aber kann ich mir das auch ein bisschen so vorstellen, wenn man etwas aus der Jetztzeit erzählt, kann man viel mehr damit rechnen, dass die Menschen die Leerstellen richtig interpretieren, die man ja im Text auch lassen muss. Und wenn es aber darum geht, Figuren aus der Vergangenheit zu erzählen, braucht es wesentlich mehr Kontext, oder?
Ja, das stimmt. Das war auch eine große Herausforderung. Also es war sicher bei den Unversehrten leichter, was wegzulassen, weil eine Berliner Wohnung in den 1990er Jahren kann man sich wahrscheinlich leichter vorstellen. Also selbst wenn man nicht in Berlin ist, kennt man das aus Filmen oder aus unserer Populärkultur. Und ich bin jemand, der, also mich interessieren Beschreibungen zum Beispiel von Innenräumen, und es interessiert mich wenig. Also ich bin so ein Anti-Knausgard. Also ich will nicht lesen über 15 Seiten, wie sie jemand ein Butterbrot streicht. Das interessiert mich gar nicht. Und aber gerade im historischen Kontext ist es dann aber wiederum wichtig, was haben die gegessen zum Beispiel. Ja? Und hab mich da auch schlau gemacht bei einem kurdischen Freund, was da zum Beispiel auf den Tisch kommt. Ja? Weil in einem historischen Kontext ist es dann, wie Sie sagen, natürlich wichtiger, das schon ein bisschen mehr auszumalen, auch wie haben die Räume ausgesehen. Es gibt für das Haus, das im Buch beschrieben wird, ein tatsächliches Vorbild. Also die Orte sind ja real existent. Und gibt auch einen Grundriss von diesem Haus, und das war eben wahnsinnig hilfreich, das zu sehen, dass ich es mir überhaupt selber einmal gut vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass man dann als Leserin gut folgen kann.
Ich habe generell den Eindruck, dass sehr wenig an Beschreibungen tatsächlich vorhanden sind. Und für mich war es oft so, dass ich mir auch die Umgebung mehr über die Empfindungen, die sie über die Figuren erzählen, wie die Umgebung wahrgenommen und empfunden haben. Dadurch hat sie es mir auch erschlossen, aber weniger dadurch, dass sie tatsächlich konkret beschrieben haben, wie schaut denn jetzt diese Schlucht beispielsweise aus.
Ja, ja, das sind tatsächlich, glaube ich, zwei oder sogar vielleicht drei Schritte in der Recherche. Also der erste Schritt ist immer, dass ich mir selber ein Bild mache, und da gibt es eben historische Reisebeschreibungen und Fotos. Und der zweite Schritt ist dann erst zu überlegen, mit welchen Augen sieht es Maria und mit welchen Augen sieht es zum Beispiel Wilhelm. Und die sind ja ganz unterschiedlich in ihrem Charakter und sehen dann natürlich auch unterschiedliche Dinge. Und daraus, glaube ich, entsteht auch Spannung, dass die eben auf der gleichen Eisenbahnreise sind, aber ganz unterschiedliche Dinge sehen. Und er hat so ein bisschen einen Tick zum Beispiel, er muss immer die Gepäckstücke abzählen, ob noch alle da sind. Und das macht dann auch richtig Spaß, sich eben das vorzustellen, wie sie schon genervt ist, weil er wieder durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, also das heißt, es geht eben nicht um eine objektive Beschreibung oder so, wie halt eine Kamera drüber fährt, sondern die Herausforderung ist wirklich zu beschreiben, was sehen die beiden und wie unterschiedlich ist das, was sie sehen. Obwohl es schon finster wurde. Jetzt hat er dem Bruder die Freundin ausgespannt, dachte sie. Dabei haben wir jetzt andere Sorgen. Wegen der großen Hitze standen abends alle Fenster offen. Es hatte bestimmt noch an die 40 Grad. und sie roch ihren Schweiß. Sie sah Wilhelm vom Weiten im Licht einer Petroleumlampe über seine Pläne gebeugt. Alle anderen waren gegangen. Nur Otto saß ebenfalls noch bei der Arbeit. Sie ging an ihm vorbei, nickte kurz und trat vor Wilhelm. Sie legte ihm das Zeitungsblatt auf den Tisch. »Nicht auf den Plan«, rief er. »Was hast du da? Das ist voller Erde.« »Hast du das gewusst?«, fragte sie. Er sah auf das Blatt vor sich und zog es mit spitzen Fingern glatt. »Ja, geredet wird viel«, sagte er. »Und mit einem Blick auf Otto, komm, gehen wir.« Er drehte die Petroleumlampe aus und schob seine Frau vor sich her aus dem Büro. Die fischte hinter seinem Rücken nach dem Zeitungspapier und steckte es in ihre Rocktasche. »Eine gute Nacht«, sagte er zu Otto, der sie neugierig anstarrte. Vor der Tür hakte er sich bei Maria unter und sagte, »Lass uns ein Stück spazieren gehen. Ich möchte das nicht vor den Kindern besprechen.« »Sie sind keine Kinder mehr«, sagte Maria. »Eben«, sagte Wilhelm, »das genau ist das Problem.« Sie sah ihn fragend an und löste ihren Arm aus dem seinen. »Alle reden vom Krieg. Und das Schlimmste, sie wollen ihn auch. Wenn der Krieg kommt, bedeutet das Ende der Bauarbeiten an der Bagdadbahn. Dabei fehlen uns nur noch wenig 100 Kilometer. Du und deine Bagdadbahn«, zischte Maria und stemmte die Arme in die Hüften. Sie ging ihm nur bis zur Brust, aber er wich zurück, als sie ihn anfuhr. »Ich will wissen, was das für uns bedeutet. Für uns und die Kinder. Für Erich, Hans und Irmi. Müssen wir weg von hier?« »Wenn ich eingezogen werde«, sagte Wilhelm. »Es darf keinen Krieg geben«, sagte Maria. »Es wird Krieg geben.«
Ich habe ja auch lange über den Titel nachgedacht, »Die zitternde Welt«. Und das kann man vermutlich aus vielerlei Interpretationshintergründen heraus verstehen. Für mich war es einerseits so die Vorstellung, dass die Welt immer ein Vexierbild ist und durch das Bewegen oder Zittern oder Rütteln dieses Bildes kriegt man immer wieder einen anderen Blick auf ein und dasselbe. Und das andere ist natürlich, die Eisenbahn wackelt ja auch, oder?
Das ist eine sehr interessante Interpretation, die ich noch gar nicht hatte, aber sie gefällt mir gut. Ja, und ansonsten ist, also ich finde es einfach sehr poetisch, es drückt viel aus von dem, was mich beschäftigt hat. Ich muss sagen, den Titel hat es vor Corona gegeben, also es hat jetzt nichts damit zu tun, sondern der Titel ist auch tatsächlich in dem Fall von mir und habe mich auch gefreut, dass er dann durchging beim Verlag. Und es ist halt tatsächlich ein Lebensgefühl, das jetzt erschreckenderweise von unserem heutigen vielleicht gar nicht so weit entfernt ist, dass es eben um eine Erschütterung geht, der wir ausgesetzt sind.
Also nicht im Sinne von, dass wir vor Angst zittern, sondern dass die Welt an sich wie bei einem Erdbeben zittert?
Ja, wenn man so will, bei einem Erdbeben, aber das kann auch ein menschengemachtes Erdbeben sein, also in Form dieser Kriege.
Und wie passt dann das Cover dazu?
Das Cover, ja. Naja, das ist eine Welt, die auf den Kopf gestellt ist. Es ist ein Orangenbaum, der, also ich denke mal, ganz Einfaches, was Exotisches, Südländisches zu sehen ist. Und dann kann man noch weitergehen bis in die christliche Symbolik der Orangen und Apfelsinen, die eben auch schon in der griechischen Mythologie, also diese Paradiesäpfel sind. Also es geht um das Paradies. Und das Paradies ist eben leider auf den Kopf gestellt. Und das Rot im Hintergrund kann ebenso ein Abendrot sein, aber auch ein Brand, der gerade alles in Flammen aufgehen lässt. Also insofern bin ich sehr glücklich mit dem Cover, weil es sehr interpretationsoffen ist.
Das stimmt. Also es hat doch mir einige Minuten gekostet in der Betrachtung, darüber sinnierend, was es denn sein könnte. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf Maria zu sprechen kommen, weil sie für mich schon so die herausragende Figur und die Leitfigur in dem Ganzen ist, weil sie eben eine wirklich so moderne und besondere Frau ist. Und ich habe dann kurz einmal auch so den Gedanken gehabt, da sind wir wieder dort, wo ein Mann nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Frau im Hintergrund stark ist.
Ja, damit kann ich gut leben mit dieser Interpretation. Es ist, glaube ich, eine sehr heutige und ich bin auch, ich habe viele Sympathien auch mit Wilhelm. Also Maria ist ganz eine tolle Frau, aber wie gesagt, formal war es mir wirklich wichtig, das war auch so ein bisschen eine Spielerei oder quasi ein Anspruch an mich selbst, dass ich das durchhalte. Also der ganze erste Teil ist so geschrieben, dass es immer quasi eine Szene oder einen Abschnitt mit Maria und einen mit Wilhelm gibt. Das heißt, es ist eigentlich recht ausgeglichen und mir ging es da auch um die erzählerische Gerechtigkeit, dass tatsächlich Wilhelm, so bieder der da auch ist, also es wird jetzt in der Rezeption sehr auf Maria fokussiert, aber Wilhelm nicht vergessen. Ja, und im zweiten Teil geht es ja dann auch um die Söhne und auch um die Tochter, die recht schlecht behandelt wird, was natürlich schon auch ein Symptom der Zeit ist, weil da ging es eigentlich immer nur um die Söhne und die Töchter waren eher lästig und Maria behandelt ihre Tochter dann auch nicht gut. Was für mich auch spannend war, inwieweit es möglich ist, dass man die Hauptfigur dann doch recht unsympathisch auch darstellt. Also die ist schon eine sehr facettenreiche Person und macht auch nicht immer alles richtig.
Ja, das stimmt. Also Maria entzaubert sich durchaus im Laufe des Buches ein bisschen. An einer Stelle, ich glaube nur ein einziges Mal, wird der Nachname genannt. Und zwar gibt es da ein Dokument, wo dann steht Wilhelm Paar. Warum trägt er Ihren Nachnamen?
Ach, das freut mich, dass das überhaupt wahrgenommen wurde. ich will es jetzt nicht im Detail verraten, aber es war auch so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd im Buch. Also es gibt ja sonst keine Nachnamen und es ist tatsächlich so, dass es nicht vielen Leserinnen bis jetzt aufgefallen ist, aber jetzt sagen wir es schon im Radio. Aber es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Nein, es geht darum, dass ich damit ausdrücken will, dass es eigentlich die Geschichte von uns allen sein kann. Also es ist eine Geschichte von, wie gesagt, von Heimat, Flucht, Identität. Und also meine Familie hat tatsächlich auch eine Fluchtgeschichte, allerdings war mein Urgroßvater ein Wirtschaftsflüchtling aus Böhmen, aber eben zu einem Zeitpunkt, wo Österreich-Ungarn noch existiert hat und deswegen konnte er eben nach Wien kommen, ohne in dem Sinn jetzt ein Flüchtling zu sein, wie wir das in unserer heutigen Sicht vielleicht sehen würden.
Herzlichen Dank für das Gespräch und ich entschuldige mich für das Spoilern sozusagen, dass wir jetzt einen kleinen, oder dass wir etwas verraten haben, was Sie, glaube ich, nicht verraten wollten. Trotzdem vielen herzlichen Dank, Tanja Paar, für das Gespräch. Die zitternde Welt, der zweite Roman, bei Heimon erschienen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, zumindest persönlich, vielleicht auch wieder auf einer Buchmesse, wenn man so will. Und Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute.
Danke vielmals.
Literatur. Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On Air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.